Guten Morgen miteinander. Heute werden wir über einen Wert, also befassen wir uns mit einem Wert, der wäre beflügelt. Und ausgehend von unserem Gemeindeleitungstag oder Arbeitstag haben wir das Thema Perfektionismus aufgegriffen. Beflügelt, weil man befreit ist vom Perfektionismus. Und es ist doch interessant, dass es gerade auf diesen Tag trifft bei der Einteilung. Das habe ich nicht geplant, oder mit den Umständen und so. Ihr könnt das selbst euch ein bisschen zusammendenken. Eine Schwierigkeit ist schon, dass ich nicht sehe, was da oben präsentiert wird. Also das wird sicher nicht perfekt werden. Und wenn ich irgendwie daneben bin, dann müsst ihr Handzeichen geben. Wenn ihr einschlaft, müsst ihr auch Handzeichen geben. Dann werde ich hier einen Ballon platzen lassen, damit alle wieder frisch da sind. Und für mich ist heute der perfekte Tag, denn meine Zwinge ist zurückgekommen. Ja. Also ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das wirkt, aber es hat gewirkt und meine Zwinge ist wieder hier und meine Zwanghaftigkeit ist gestillt. Aber es gab eine Zeit, da war ich noch nicht so zwanghaft. Als ich jünger war, in meiner Jugendzeit, war das so. Da habe ich noch nicht so an Schraubzwingen gedacht. Das war die Zeit, als ich in die Lehre kam und ich habe da meinen Freundeskreis doch weitgehend ein bisschen verloren von der Schule, weil man hat sich zerstreut, alle haben irgendwelche in Lehren gegangen und so weiter. Meine Eltern, die waren eigentlich am Wochenende immer fort. Ich war also alleine. Ich hatte noch keinen Gemeindeanschluss. Und so war der Sonntag einfach Sonntag, den man gefüllt hat. Und ich habe praktisch jeden Sonntag bin ich rausgegangen, bin laufen gegangen. Im Baselbiet gibt es ja ziemliche Hügel mit Wäldern und so. Da kannst du den ganzen Tag niemand sehen. Das hat mir gefallen. Und abends habe ich immer die Woltons geschaut. Jede Folge, damals gab es noch kein Streaming und so, da musstest du dann schauen, wenn es kommt. Und ich glaube, es kam jeweils um 18 Uhr. Und das habe ich geschaut, weil das war für mich einfach die perfekte Welt. Eine Großfamilie, alle sind so wunderbar umgegangen miteinander, Großvater, Großmutter, es war einfach so schön. Eine heile Welt. Das habe ich mir immer angeschaut. Und ich glaube, in uns allen steckt so ein Wunsch nach einer heilen Welt. Der Wunsch, dass Frieden herrscht. Der Wunsch, dass niemand leiden muss, dass Beziehungen gelingen, dass Arbeit Freude macht, dass Stress ein Fremdwort ist, dass das Gute siegt und dass die Hoffnung lebt. Ich glaube, wir wünschen uns doch alle eine heile Welt. Das ist ein Urbedürfnis von uns Menschen, das steckt in uns drin und das ist nicht verwunderlich, denn unsere Wurzeln, die liegen ja in einer heilen Welt. Als Gott die Erde geschaffen hatte, hat er gesagt, es ist alles gut. Gott sah an, was er geschaffen hatte und es war alles gut. Unsere Wurzeln liegen in einer Welt, da war alles gut. Sehr gut heißt es sogar. Es war alles heil. Und wenn wir uns das betrachten, ist unser Ziel, worauf wir zugehen, ebenfalls eine Welt, in der alles heil ist. Und ich lese euch jetzt aus Offenbarung 21, 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu, mache alles heil. Und dann in Offenbarung 22, 1 bis 5, und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Und seinen Namen wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unser Ziel, auf was wir zugehen, das ist eine Welt, in der alles gut ist. Sehr gut. In der alles heil ist. Und in der Geschichte dazwischen von Schöpfung und Neuschöpfung schreibt Gott seine Heilsgeschichte. Und diese Heilsgeschichte hat er begonnen mit seinem Volk zu schreiben. Er hat sich ein Volk erwählt, um das Heil in die Welt zu bringen. Und darum sagt er, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Gott hat sich ein heiliges Volk erwählt. Israel sollte den Völkern das Heil Gottes bringen. Darum spricht er, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Gott hat sich ein Volk ausgesucht, um sein Heil in die Welt zu bringen. Und damit es eben sein Heil in die Welt bringen kann, musste es ein heiliges Volk sein. Ich bin der Herr, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, um euer Gott zu sein. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Gott hat sich ein heiliges Volk ausgesucht, um das Heil in die Welt zu bringen. Aber Israel ist an diesem Auftrag gescheitert und so hat Gott seinen Sohn gesandt, um Heil in die Welt zu bringen. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil, auch in keinem anderen Namen unter dem Himmel, den Menschen gegeben, durch den wir selig werden wollen. Gott hat seinen Sohn gesandt, um sein Heil in die Welt zu bringen. Und das Heil hat er in die Welt gebracht, indem er sein Reich aufgerichtet hat. Und dort, wo Gottes Reich wächst und gedeiht, da werden Dinge heil. Da werden Menschen heil, innerlich und äußerlich. Da werden Beziehungen heil. Da werden Menschen durch Heiligung verändert. Dort, wo Gottes Reich wächst, bekommt man einen Geschmack von Gottes ewigem Reich des Heil. Da wird etwas von dem sichtbar, erlebbar, erfahrbar. Und danach sehnen wir uns doch. Dafür beten wir, darum bitten wir ja doch. Dein Reich komme und da beten wir auch, dein Heil komme. Und wir setzen uns als Gemeinde ein, dass Gottes Heil in die Welt kommen kann, indem sein Reich wächst. Und wir tun es, indem wir unsere Werte leben. Unsere Werte wie Wertschätzung, Weitherzigkeit, Lernbereitschaft, Demut. Indem wir diese Werte leben, möchten wir Gottes Reich fördern und dass es wachsen kann. Und diese Werte, die haben wir ja von Jesus übernommen. Das sind die Werte, die er uns gesagt hat, die wir leben sollen, weil er es direkt gesagt hat, weil er es uns vorgelebt hat, weil wir es aus Beispielen ableiten. Aber es sind eigentlich nicht die Werte, die am naheliegendsten wären, um an einer heilen Welt zu bauen. Der Wert, dem eigentlich am nächsten wäre, um an einer heilen Welt zu bauen, der ist Perfektionismus. Perfektionismus ist eigentlich der perfekte Wert, um an einer perfekten Welt zu arbeiten. Denn perfekt meint doch heil. Perfekt meint doch gesund. Perfekt meint unversehrt und ganz. Perfekt meint doch vollkommen und ohne Fehler. Also Perfektion ist eigentlich der perfekte Wert, um an einer perfekten Welt zu arbeiten. Und so arbeiten viele Menschen mit diesem Wert in ihrem Leben. Und sie arbeiten an perfekten Lösungen, an perfekten Arbeiten, an perfekter Sicherheit, am perfekten Auftritt, oder? Sie arbeiten am perfekten Aussehen und an der perfekten Familie, so wie es die Waltons waren. Dagegen lässt sich ja eigentlich nichts sagen. Das ist doch etwas Gutes. Wer träumt denn nicht von den perfekten Ferien? Ja, wer bezahlt nicht gerne für eine perfekte Arbeit? Ich will ja nicht für Pfusch bezahlen. Oder wer wünscht sich nicht den perfekten Partner, der zu mir passt, 1:1? Oder wer isst nicht gerne das perfekte Steak? Medium, rare? Oder wer besucht nicht gerne das perfekte Konzert? Wer hört nicht gerne die perfekte Predigt? Am Perfektionismus ist doch nichts auszusetzen. Das ist ja das Ziel, auf das wir zugehen. Das habe ich ja vorher vorgelesen. Es ist eine perfekte Welt. Es ist doch auch das, was wir einmal haben werden. Einen Körper, den wir in Ewigkeit besitzen werden, der einfach perfekt ist, ohne Mangel. Die Beziehungen in der Ewigkeit, die werden perfekt sein. Und den Gott, mit dem wir die Ewigkeit verbringen und den wir von Angesicht zu Angesicht sehen werden, der ist perfekt und heilig. Also Perfektion, das kann doch gar nicht schlecht sein. Das ist ja etwas Göttliches. Und trotzdem kann es Sünde sein. Trotzdem kann Perfektion Sünde werden. Und sie wird zur Sünde, wenn wir sie für uns beanspruchen und wenn wir durch Perfektionismus Gottes Heil in der Welt verwirklichen möchten. Aber genau das macht Religion. Religion verleitet uns dazu, perfekt sein zu wollen. Religiosität fragt danach, wie man Gott gefallen kann. Und man muss natürlich nicht lange nachdenken. Wenn ja Gott sagt, wir sollen heilig sein, dann ist doch Perfektionismus das Ideale, um Gott zu gefallen. Und darum wollten eben die religiösen Pharisäer auch perfekt sein. Sie haben mit Leidenschaft und mit aller Kraft versucht, alle Gebote zu befolgen. Sie haben versucht, die Reinheitsvorschriften alle einzuhalten, sich von allem Unreinen fernzuhalten, jedem, der unrein war, aus dem Weg zu gehen. Die Pharisäer haben daran gearbeitet mit einer unglaublichen Leidenschaft, perfekte Israeliten zu sein und Israel zu einem Ort der Perfektion zu machen. Und mit ihrem leidenschaftlichen Perfektionismus waren sie der vollen Überzeugung, dass sie Gott gefallen würden. Bis zu dem Moment, als sie Jesus, dem Heilsbringer und Heiland, begegnet waren. Dann hat es geknallt. Denn der Perfektionismus, den sie gelebt haben, der hat bei Jesus Brechreiz ausgelöst und Wutanfälle hervorgebracht. Es ist ja bemerkenswert. Jesus ist ja mit unperfekten Menschen, unvollkommenen, unheiligen, mit Sündern ist Jesus barmherzig umgegangen. Mit gescheiterten Existenzen, mit Menschen, die völlig abgestürzt waren, mit denen hat er Nachsicht und Geduld. Sogar mit den Unterdrückern seines eigenen Volkes war er nachsichtig. Aber mit dem Perfektionismus der Pharisäer, da ist ihm der Kragen geplatzt. Den Pharisäern hat er Dinge an den Kopf geworfen, die hat er sonst niemandem an den Kopf geworfen. Er hat sie beschimpft, er hat sie angeklagt, er hat ihnen gedroht. Dabei wollten doch die Pharisäer mit ihrem Perfektionismus Israel zu einem perfekten Ort machen und Gott gefallen. Aber ihr Perfektionismus hat Israel zu einem gnadenlosen Ort gemacht. Und das machen Perfektionisten immer mit ihrer Umgebung. Denn Perfektionismus kennt keine Gnade. Perfektionismus kennt keine Gnade. Nicht mit sich, nicht mit anderen, nicht mit Umständen und der Gipfel ist nicht einmal mit Gott. Mit niemandem. Perfektionismus kennt nur Fehlerlosigkeit. Unüberbietbare Leistung, unübertroffene Ausdauer, exzellente Genialität. Das ist das, was Perfektionismus kennt. Alles andere zählt nicht. Und das ist eine Überforderung. Das ist eine Überforderung für dich, für die anderen. Das ist eine Überforderung für eine Welt, mit der Gott noch nicht ans Ziel gekommen ist, sondern immer noch Heilsgeschichte schreibt. Das ist eine komplette Überforderung. Wenn du die perfekte Arbeit abliefern willst, ist das eine Überforderung. Wenn du den perfekten Anlass organisieren willst und das perfekte Leben führen willst, dann ist das eine Überforderung. Denn jede Arbeit kann man noch besser machen. Das geht immer noch ein Tick besser. Und bei jedem Anlass geht irgendetwas schief, auch wenn es niemand merkt, aber es geht irgendetwas schief. Und es gibt im Leben immer Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Das ist einfach so. Perfektion ist eine Überforderung. Und wenn du erwartest, dass andere perfekt sind, dass deine Freunde perfekt sind, dann überforderst du sie. Denn deine Freunde können nicht perfekt sein, dein Partner kann nicht perfekt sein. Das ist eine Überforderung. Und es führt zu einem Schwarz-Weiß-Denken. Perfektionismus führt zu einem Schwarz-Weiß-Denken. Und das Schwarz-Weiß-Denken, das macht unzufrieden, das macht die Dankbarkeit kaputt und es raubt dir jede Freude am Leben. Denn es gibt nur alles oder nichts. Perfekt oder Ausschuss, Sieg oder Niederlage, Triumph oder Schande. Und in diesem Schwarz-Weiß-Denken des Perfektionismus kommt es zu tragischen Dingen. Es hat sich ein Basler Koch das Leben genommen. Es war ein Spitzenkoch, hatte 14 Gimio-Punkte. Aber er hatte erwartet, dass er 16 bekommt. Und weil er 2 nicht erhalten hatte, hat er sich das Leben genommen. Und da gab es noch mehr Spitzenköche. Und das sind Perfektionisten. Die kreieren den perfekten Genuss. Und wenn sie es nicht hinkriegen, schwarz-weiß, Niederlage, nehmen sie sich das Leben. Tragisch. Bei anderen führt Perfektionismus und Schwarz-Weiß-Denken dazu, dass sie depressiv werden. Oder andere für ihr Versagen verantwortlich machen, weil alle anderen mich daran hindern, kann mein Leben nicht perfekt sein. Oder sie ziehen sich in ihre eigene Welt zurück und sie tun so, als ob sie perfekt wären und alles perfekt wäre. Ja, was soll man denn anderes tun, wenn man es nicht hinkriegt? Dann täuscht man einfach vor, perfekt zu sein. Dann täuscht man vor, das ist die perfekte Lösung oder das ist das perfekte Leben. Und dieses Täuschungsmanöver ziehen so Perfektionisten durch, im privaten Bereich, im geschäftlichen Bereich und auch im geistlichen Bereich. Und dort nennt Jesus es Heuchelei. Dort nennt Jesus diese Perfektionisten Heuchler. Und das hat er ja genau den Pharisäern vorgeworfen, dass sie eben Heuchler waren. Sie wollten perfekt sein. Es war ihr Wunsch, aber sie konnten es nicht. Und dann haben sie es einfach vorgetäuscht. Und dann konnten sie in ihrem Schwarz-Weiß-Denken bleiben, dann konnten sie mit ihrer Gesetzlichkeit sich selbst beruhigen, sie konnten Menschen für ihren Perfektionismus benutzen und sie konnten weiter an einer Welt der Perfektion arbeiten. Sie konnten weiter an einer perfekten Welt arbeiten. Aber wisst ihr, was das Tragische ist? Jesus wollte diese Welt nicht. Der wollte das nicht. Der wollte das nicht. Und seine Antwort auf ihr Bestreben, eine perfekte Welt zu kreieren, war Gnade. Gottes Antwort auf Perfektionismus ist Gnade. Diese Antwort hat Jesus am Kreuz gegeben, wo er mit seinem stellvertretenden Tod uns befreit hat vom Fluch des Gesetzes, der Gesetzlichkeit und der Perfektionismus. Er hat uns befreit vom Anspruch, perfekt sein zu müssen. Im Galater heißt es, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch für uns wurde. Jesus hat uns erlöst und befreit vom Gesetz und er hat uns erlöst vom Fluch des Perfektionismus. Und das hat besonders verinnerlicht und begriffen jemand, der ein Perfektionist war und ein Pharisäer. Und das war Paulus. Und weil er das begriffen hatte, dass die Antwort auf Perfektionismus eben Gnade ist, hat er unglaublich für das gekämpft. Hat er leidenschaftlich gekämpft, dass so religiöse Perfektion und Perfektionismus nicht wieder Einzug hält. Und so hat er einen Brief geschrieben an die Philipper und da liest uns jetzt Susanna Meister einen Auszug davon vor. Oh, Entschuldigung. Nein, nein. Ist alles perfekt eingefädelt.
Perfekt. Das passt zu mir. Also Philipper 3, 1 bis 14. Erste Hilfe für Perfektionisten. Was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder, freut euch, weil ihr zu Christus gehört. Ich werde nicht müde, euch das immer und immer wieder zu sagen. Weiß ich doch, dass eure Gewissheit dadurch größer wird. Hütet euch aber vor allen, die eure Gemeinde zerstören wollen. Sie sind wie bösartige Hunde, diese falschen Lehrer, die euch einreden wollen, dass ihr euch beschneiden lassen müsst. Glaubt ihnen nicht, denn zu Gottes Volk gehört man nicht durch äußere Zeichen. Nein, wir sind Gottes Volk, weil Gott uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Und wir ihm dienen. Wir verlassen uns auf Jesus Christus und nicht länger auf das, was wir selbst tun können. Ich selbst könnte mich mit größerem Recht als manch anderer auf diese Vorzüge berufen, wenn es wirklich auf die Beschneidung ankäme. Ich wurde 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und kann sogar meine Herkunft aus dem Stamm Benjamin nachweisen. Von Geburt an bin ich ein Jude, wie schon alle meine Vorfahren. Außerdem gehörte ich zu den Pharisäern, der Gruppe, die am strengsten darauf achtet, dass Gottes Gesetz eingehalten wird. Ich habe die christliche Gemeinde mit fanatischem Eifer verfolgt und die Regeln des Gesetzes bis in alle Einzelheiten erfüllt. Gemessen an dem, was das Gesetz fordert, brauchte ich mir nichts vorzuwerfen. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles ein Verlust, was ich früher als großen Gewinn betrachtet habe. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Zu ihm will ich gehören. Durch meine Leistung kann ich vor Gott nicht bestehen, selbst wenn ich das Gesetz genau befolge. Was Gott für mich getan hat, das zählt. Darauf will ich vertrauen.
Danke, Susanna, fürs Vorlesen von dem Text. Ja, Paulus schreibt hier, um ein bisschen zusammenzufassen, für die noch müden. Paulus schreibt, dass der Siegespreis das Leben in Gottes Herrlichkeit ist. Und er schreibt, dass das Ziel des Lebens eben Gottes heile Welt ist. Aber das Ziel erreicht man nicht durch Perfektionismus. Und er möchte die Gemeinde vor dieser Versuchung bewahren. Und er findet da ganz klare und krasse Worte, um die Menschen zu warnen, dass sie nicht in diese Falle tappen und wieder unter den Joch der Perfektion des Gesetzes zurückkehren. Benutzt er den Begriff der bösartigen Hunde, das gibt es eigentlich gar nicht zu toppen im jüdischen Umfeld. Das ist ein krasser Ausdruck. Also er möchte die Gemeinde warnen, eindringlich warnen. Und er sagt ihnen, hey, früher war ich auch von dem getrieben. Ich war ein Perfektionist. Ich habe ein perfektes Leben führen wollen und es ist mir gar nicht schlecht gelungen. Ich bin eigentlich der perfekte Israelit gewesen, denn er war ja schon seit Generationen Teil von Gottes Volk. Er war von Abstammung aus dem Stamm Benjamin, aus dem der erste König und Namensvetter von ihm kam. Er war beschnitten nach dem Gesetz. Er war ein Pharisäer, der ja mit Leidenschaft für die Sache Gottes gekämpft hat und die Gemeinde natürlich traurigerweise verfolgt hat. Aber er hatte Leidenschaft, hat alles hingegeben. Er hat eigentlich das Gesetz perfekt erfüllt. Und mit diesem Perfektionismus ist er Jesus begegnet und alles ist anders geworden. Alles ist anders geworden. Der schreibt, was vorher für mich wichtig war, was für mich wertvoll war, das ist jetzt wertlos, das ist so wie Dreck für mich. Er sagt, ich habe etwas Neues gefunden, etwas Neues, das wichtiger ist als meine Geschichte als Jude, als mein Leistungsausweis als Pharisäer, was wichtiger ist als mein Perfektionismus, denn es ist die Gnade Gottes. Und die Gnade ist die Antwort von Jesus für Menschen, die eben mit Perfektionismus und Perfektion eine heile Welt erschaffen wollen. Und die Gnade, die sagt zu dir, es ist gut, auch wenn es nicht perfekt ist. Weil Jesus für deine Sündhaftigkeit, für deine Fehlerhaftigkeit, für deine Unvollkommenheit, für das Unheilvolle in deinem Innern und in deinem Leben gestorben ist, kann er sagen, es ist gut, auch wenn es nicht perfekt ist. Es ist gut, auch wenn du nicht der perfekte Nachfolger bist. Es ist gut, wenn du nicht der perfekte Ehepartner bist. Es ist gut, auch wenn du nicht der perfekte Vater und die perfekte Mutter bist. Es ist gut, wenn du auch nicht der perfekte Freund bist. Und wenn Jesus das zu dir sagen kann, dann kannst du dir das selber auch sagen. Es ist gut, auch wenn ich meine Erwartungen an mich selbst nicht immer erfülle. Ich sage ja nicht, dass man keine Erwartungen an sich haben muss. Aber man darf sich sagen, es ist auch gut, wenn ich sie einmal nicht erfülle. Es ist gut, auch wenn ich meine Ziele nicht immer erreiche. Es ist gut, wenn ich auch noch nicht da bin, wo ich sein möchte. Wenn in meiner Persönlichkeitsveränderung noch Luft nach oben ist, wenn an meinem Charakter noch etwas zu schleifen ist. Es muss nicht perfekt sein. Es ist gut. Wenn Jesus sagt, es ist gut, auch wenn es noch nicht perfekt ist, dann nimmt das Druck weg. Dann nimmt das Druck weg von dir und es nimmt eben auch Druck weg von deinen Mitmenschen, denn dann kannst du auch das zu deinen Mitmenschen sagen und sagen, es ist auch gut, wenn du noch nicht der perfekte Ehepartner bist. Es ist auch gut, wenn du noch nicht das perfekte Kind bist, die Schwester, die Perfekte, der Bruder, der Mitarbeiter, der Perfekte. Das Gemeindeglied, das perfekt ist. Wenn Jesus das sagt, dann darfst du sagen, es ist gut, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Auch zu Lebensumständen und anderen Bereichen in deinem Leben. Es ist gut, auch wenn die Arbeit noch nicht perfekt ist. Man kann es irgendeinmal gut sein lassen. Es ist gut, auch wenn die Ferien nicht perfekt sind. Ich weiß, wie es ist, wenn man von Ferien träumt, die perfekt sind. Und ihr wisst ja, wie das ist, oder? Dann ist irgendwie das Wetter schlecht und die mitkommen, sind etwas seltsam oder du selber bist seltsam und so. Also da gibt es immer irgendetwas, das ist einfach nicht perfekt, oder? Und dann kann man sagen, ach, furchtbare Ferien. Oder man kann sagen, okay, es ist gut, auch wenn es nicht perfekt ist. Also ich werde das bei meiner USA-Reise anwenden. Da wird es ja dann auch ein paar Unvollkommenheiten geben. Ich hoffe nicht, dass es gleich damit beginnt, dass der Koffer nicht ankommt. Also, aber ich werde mir das dann selbst sagen. Auch wenn man kann sagen, es ist gut, auch wenn es nicht perfekt ist mit meiner Gesundheit, mit meiner Fitness oder mit meinem Outfit. Es ist okay so. Ja, das befreit, wenn man das sagen kann. Und Jesus hat das ermöglicht, weil eben er gestorben ist für diese Gesetzlichkeit und für den Perfektionismus, dass wir frei werden dürfen. Und das nimmt Druck weg. Ich muss nicht perfekt sein, meine Mitmenschen müssen nicht perfekt sein, die Umstände müssen nicht perfekt sein. Und das beflügelt, und jetzt kommen wir zu unserem Wert, es beflügelt und befreit von überhöhten Ansprüchen an sich selbst, an denen man zugrunde geht. Oder an übertriebenen Erwartungen an seine Mitmenschen, die einen bitter werden lassen. Oder von utopischen Ansichten, wie das Leben sein sollte, aber es eigentlich gar nie sein kann. Das befreit von dem. Und wenn es gut ist, auch wenn es nicht perfekt sein muss, dann können Beziehungen heil werden, weil man Menschen annehmen kann, wie sie eben sind. Und sie sind nun einmal unvollkommen. Und es wird der Weg frei für Vergebung und Annahme und Versöhnung. Und es nimmt Druck weg von Beziehungen, die belastet sind. Und es wird möglich, dass man sich selbst nicht etwas vormachen muss, damit man in einer perfekten Welt lebt, sondern man kann sich sagen, okay, mein Leben ist nicht perfekt und ich auch nicht, aber es ist doch ganz gut so. Es ist okay so. Man darf sein, wie man ist und es muss dann nicht so sein, dass der eigene Perfektionismus verhindert, dass Gnade ihre Wirkung im Leben entfalten kann. Denn Perfektionismus ist der größte Feind der Gnade. Und das ist das Sündhafte am Ganzen. Perfektionismus ist der größte Feind der Gnade. Und das ist der Grund, warum Jesus so harte Grabenkämpfe hatte mit den Pharisäern. Sie waren ihm ja nicht zuwider, aber dass ihr Perfektionismus der Gnade im Weg stand, die er ja gebracht hatte, das war das Schlimme. Darum hat er so gekämpft. Und das hat auch Paulus so energisch werden lassen. Darum hat er die Philipper so energisch gewarnt, weil er es ja wusste, wie es ist, durch Perfektion der Gnade im Weg zu stehen. Und das wollte er nicht mehr. Denn er hatte erkannt, dass Jesus mit seinem vollkommenen Opfer uns befreit hat vom Anspruch, perfekt sein zu müssen. Vollkommen sein zu müssen, heilig sein zu müssen. Denn für uns Christen ist heilig zu sein kein Anspruch, dem wir genügen müssen, sondern ein Zuspruch, in den wir hineinwachsen dürfen. Heilig zu sein ist nicht ein Anspruch, in dem wir genügen müssen, weil das können wir gar nicht, wäre ja Perfektion. Sondern es ist ein Zuspruch, in den wir hineinwachsen dürfen. Und jemand, der in diesen Zuspruch hinein wachsen möchte, den möchte ich jetzt interviewen. Und das ist Marcel Notz von der erweiterten Gemeindeleitung. Und jetzt bitte ich dich, Marcel, zu mir nach vorne. Und jetzt möchte ich dir noch ein paar Fragen stellen. Und jetzt tue ich mal schauen. Ja, perfekt. Ja, wo gehst du hin? Nein, ist alles gut. Nein, ich habe kein Bild. Nein, ich tue das nicht. Ich bin seriös, Marcel. genau. Ja, Marcel, wir haben ja so an unserem Gemeindeleitungstag über das Thema Perfektionismus geredet. Und wie ist das? Würdest du dich denn selber als Perfektionist bezeichnen? Ja, nach der Predigt jetzt nicht mehr, ist gut.
Aber ja, jetzt habe ich gerade einen Dämpfer bekommen nach dieser Frage. Nein, also die andere Frage wäre ja sehr einfach zu beantworten. Bin ich perfekt? Dann hätte ich müssen sagen, ja, Gott hat mich geschaffen. Perfektionismus, diese Frage muss ich mit Jein beantworten.
Jawohl. Genau. Welchen Anteil ist ja und welchen ist nein?
Also der Ja-Anteil ist sicher der, dass ich... Ja, in meiner Arbeit, wo ich sehr viel am Computer verbringe, mit Brief schreiben, Stunden kann verbröteln mit einem perfekten Brief. Hat auch einen Zusammenhang mit meiner Prägung von der Ausbildung her, wo es geheissen hat, ein Brief ist die Visitenkarte von der Firma. Und ich will ja eigentlich die Firma möglichst perfekt gegen aussen auch vertreten. Und darum kann es durchaus sein, dass so ein Brief, so habe ich gerade letztens einen Brief an einen Anwalt machen mit 7 Punkt, wo ich der Meinung bin, dass das Recht anders auszulegen ist, mir er das bringt. Da kannst du schon Stunden dran verblödeln. Ist jetzt das Komma am richtigen Ort? Stimmt die Orthographie? Ist jetzt das eine Klammerbemerkung oder eine Bindestrichbemerkung? Also da kann man in der deutschen Sprache, wenn man das zu Papier bringt, kann man doch mit Perfektionismus sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja. Und das ist das, was ich eigentlich auch merke, hindert mich am ein effizienter zu arbeiten. Und da bin ich auch mit dem Chef ein bisschen im Gespräch.
Aha, ja, das ist schon mal gut. ja, so, ich kenne das. Aber das ist jetzt, wo man ein bisschen Perfektionismus bei dir führen kommt, oder? Also, wo bist du gar nicht so drauf?
Bei der Kinderarbeit zum Beispiel. Also, wenn ich jetzt einen Perfektionismus würde an den Tag legen und ich mir vorstelle, in den Minikids, es kommt ein 3-jähriges, 4-jähriges Kind zu mir, voller Freude, und zeigt mir ein Bild oder ein Ausmalbild und ich sage, oh, schau, da hast du nicht schön und dort ist noch etwas drüber ausgemalt, das wäre völlig fatal. Also da musst du einfach irgendwo Perfektionismus können ablecken und ja, das würde nicht gut werden. Mhm. Die Kindererziehung.
Gibt es denn so einen Moment oder Lebensbereich, wo du unter Perfektionismus von dir leidest oder von anderen? Also jetzt so im Büro haben wir jetzt von deinem eigenen ein bisschen. Also ich weiss nicht, ob du gerne lange an Briefen schreibst. Also mir stinkt es meistens, aber ich kenne die Situation. Los.
Ja, also Spass macht es natürlich, wenn du so Briefe schreibst. Du kannst dich in die Literatur noch einlesen, kannst dein Wissen noch ein bisschen vertiefen. Das macht mir eigentlich schon noch Spass, aber eben, es braucht sehr viel Zeit. Und das andere ist halt schon, Es hindert dich einfach so an Freiheit für etwas anderes, vielleicht, sag jetzt einmal, mal sinnvollerem können zu investieren.
Und unter Perfektionismus von anderen leidest du nicht?
Jetzt weniger, also von unserem Dekorationsteam, dort leide ich, weil ich bewundere die Dekorationen so und da habe ich einfach keine Gabe für eine Dekoration und wenn ich das jedes Mal sehe, ich würde nie eine Aufnahmeprüfung in unserem Deko-Team bestehen, weil das ist einfach so perfekt, wie ich will, also aus meiner Sicht, oder? Das würde ich nie anbringen.
Mhm. Wo siehst du denn, die Deko wird immer mit Leidenschaft gemacht und Wo siehst du, es gibt ja so eine Spannung zwischen laissez-faire, oder? Es ist alles, es ist gut, es ist schon gut, oder? Weißt du, also ich kenne das auch, oder? Also zum Teil ist bei Leuten also die Schwelle, was gut ist, sehr tief, oder? Aber es gibt ja so ein gesundes Maß an Engagement und Anspruch und dann kippt es irgendwie zum, so im Perfektionismus über. Wo siehst du so Grenzen?
Also dort, ich bin ja, wie gesagt, mit meinem Chef im Gespräch und dort ist einfach die Vorgabe von der Firma auch, mutig zu sein und es einfach bei 80% Korrektheit sein zu lassen. Oder? Eben damit man effizient arbeiten kann, produktiv sein, lange 80%. Also meinem Arbeitgeber lange 80% Richtigkeit vom Job, den ich ausführe. Und ja, und das hilft mir in dieser Beziehung auch ein bisschen, um mal können sagen, okay, jetzt bist du vielleicht da in diesem Brief, hast du noch anders zu, halt zu 80% korrekt und nicht zu 100%. Genau. Also, dort, also im Geschäft habe ich ganz klar die 80%-Regeln, die ich probiere so anzuwenden. Aber im Privaten, das ist eben, wie gesagt, Kinderarbeit, da musst du die Schwelle ein bisschen noch tiefer ansetzen, weil sonst kommt es nicht gut.
Ja, es gibt ja auch Berufe, wo Perfektion eigentlich verlangt ist, zum Beispiel bei Leuten, die operieren, oder? Erwarten wir mehr oder weniger Perfektion, oder? Also, wenn man sagt, ja, so, es ist schon gut, so, ja, wir lösen es mal bei dem, ist, vielleicht gehen wir dann nicht mehr ins Spital. Aber was löst denn der Satz in dir aus, es ist gut, auch wenn es nicht perfekt ist?
Erleichterung. Das ist für mich so wirklich auch die Befreiung oder auch Beflügelung, oder, wo ich kann sagen, es muss wirklich nicht perfekt sein und ich darf Fehler machen und das fällt mir dann auch leichter in der Moderation. Ich darf so moderieren, wie ich es bin und der Aaron darf es so, wie er und der Röne macht es so, wie er ist und das ist absolut okay und ich darf auch einen Versprecher haben oder eine PowerPoint-Präsentation oder ein Lied, das ich das letzte Mal habe vortragen mit Israel, das nicht funktioniert hat. Es darf einfach Platz haben. Fehler dürfen Platz haben. Mhm. Und das ist das, was mich dann einfach befreit. Mhm.
Was bedeutet dir Gnade? Und die Auswirkungen? Was hat das für Auswirkungen?
Es ist ein zentraler Punkt in meinem eigenen Heilsleben. Weil mit dieser Gnade kann ich ja, eben, darf ich Fehler machen, ich darf mutig unterwegs sein, ich kann etwas ausprobieren. Ich kann auch Fehler von meinen Mitmenschen zulassen. Und, ja, es befreit mich einfach. Und es ist noch spannend, oder? Ich bin ja ziemlich ein logisch denkender Mensch, oder? Und wenn ich sage, okay, Gott hat mich zwar perfekt geschaffen, aber im Rahmen von seiner Nachfolge, von Jesus, werde ich nie zu 100% das Ziel kommen. Also ich werde Fehler machen in der Nachfolge von Jesus. Und darum brauche ich die Gnade. Also, und selbst bei der Gnade, bei der Anwendung von der Gnade, also ich kann die vollumfängliche Jesus-Gnade in mir aufnehmen, aber ich stelle fest, ich kann sie nicht gleich zu 100% überbringen. Ich stolpere immer wieder mal drüber, oh, jetzt bist du selber mit dem Mitmensch nicht gnädig gewesen, so wie Jesus mit dir wäre. In dieser Situation. Und das ist für mich eben auch ein Punkt, wo ich sage, okay, das ist auch etwas von einem Perfektionismus, den du gar nicht erlangen kannst. Und da habe ich mir selber eingestehen, zu meiner eigenen ja, Befreiung, ich werde immer wieder einmal ungnädig sein. Und ja, das ist so ein bisschen dann der Spannungsfeld, wo ich selber mit mir habe und mit Jesus dann auch kann darüber reden. Mhm.
Ja, danke schön, Marcel, dass du mit mir das Thema noch ein bisschen vertieft hast auf eine nicht perfekte Art und Weise. Ja. Gut.